Deutschlandfunk Kultur heute.
Zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald am 11. April 1945, da kamen 60 Jahre später noch viele Überlebende. Das sagt Gedenkstättenleiter Jens Christian Wagner.
Ich weiß noch, 2005 hatten wir 500 Überlebende hier in Buchenwald. Das wird nächstes Jahr natürlich nicht mehr so sein.
Die Zeitzeugen der Erlebensgeneration, sie sind bald nicht mehr da. Was Gedenkstättenarbeit mit Demokratiekultur zu tun hat, das klären wir hier an zweiter Stelle in einer neuen Gesprächsreihe. Zur Kultur heute lädt sie Michael Köhle ein. Mit Theater wollen wir beginnen. Ein junger Dramatiker und Wortakrobat aus dem steirischen Graz, das ist Ferdinand Schmalz. Mit seinem Stück »Am Beispiel der Butter« über Milchviehwirtschaft und Kapitalismus auf dem Land wurde er bekannt. Weitere Titel seiner Stücke lauten »Dosenfleisch« oder »Der Herzerlfresser«, »Der thermale Widerstand«, »Jedermann stirbt« oder etwa »Der Tempelherr«. Recht frei nach Nathan der Weise von Lessing übrigens. Für die Festspiele in Worms, da nahm er sich vor 2 Jahren die Nibelungen vor, den urgermanischen Mythos, und überschrieb die Heldensaga kurzerhand zur Hildensaga, ein Königinnendrama. Er hat sich da einfach mal Brünhild und Kriemhild genommen und sie in den Mittelpunkt gestellt. Heraus ist keine protofaschistische Nibelungensaga gekommen, sondern ein humorvolles Stück Männermacht-Melange und wölfische Zeitenpanorama. Nach dem Münchner Volks- und dem Wiener Burgtheater zeigt nun das Deutsche Theater in Berlin die jüngste Fassung, die für uns Michael Lages gesehen hat.
Speziell die politischen Aufklärer des Theaters hatten sich dieser monströsen Erzählung immer wieder gern angenommen, vor allem um eine Art direkte Anbindung zu suggerieren zwischen der Nibelungentreue bis in den kollektiven Untergang und der völkermörderischen und zugleich selbstzerstörerischen »Wollt ihr den totalen Krieg«-Propaganda des deutschen Nationalsozialismus. Auch am Ende der Überschreibung, also der Neuerzählung des Nibelungenstoffes durch den aus Graz in Österreich stammenden Dramatiker Ferdinand Schmalz, stehen Horror und Bedrohung der Welt, wie sie ist, im finstern nordischen Mythenwald, in dem gerade die Herrscherfamilie des Königreichs Burgund untergegangen ist, lauern immer noch die Wölfe.
Dort sitzt er jetzt, der Wolf. Dort sitzt er und wartet. Die Rudel rotten sich zu Meuten, Schaum vor den Mündern, fletschen sie schon ihre Zähne. Dort draußen lauern wölfische Zeiten.
Hier lauern Gewalt und Zerstörung, hier lauert, und das ist besonders gefährlich, der Mann. Ihm gegenüber und als Gegenpol zu den Strategien der Macht, die ihn seit Menschengedenken antreiben, hat Autor Schmalz mit einem witzigen und ganz schlichten Wortspiel die beiden zentralen Frauen des Stücks aufgewertet und aus der Heldin die Hildensaga gemacht. Brünhild, Wotans Wilde und von den Herren aus Burgund samt Held Siegfried aus Xanten geklaute und vergewaltigte Tochter, versöhnt sich schlussendlich mit Kriemhild, der im familiären burgundischen Herrschaftsklan betrogenen Königsschwester. Gemeinsam beseitigen sie die toxischen Männer im Wald zwischen monströsen Sauriergerippen. Dabei hatten die beiden einander zunächst überhaupt nicht gemocht, als Brünhild ankam in Worms am Rhein, im Biedermeier sozusagen von Burgund.
An einen Leibeigenen hat man dich, Kriemhild, Königskind, vermählt.
Oh, und das aus deinem Hurenmund?
An der Sprache erkennt man es, das niedere Gesinde.
Um Dreck und Abschaum zu beschreiben, braucht es der sauberen Worte nicht.
Die Göttertochter aus der Fremde mit dem ehedem unbezwingbaren Ego gegen die frühbürgerliche Königsschwester von Gunther, dem Oberburgunder. Beide ungut gebunden an den ruppigen Jung Siegfried, der beide mit der Gewalt sexueller Triebbefriedigung an sich gebunden hat und darum letztlich sterben muss in einer gemeinsamen Intrige von beiden Frauen. Die Konstellation garantiert in der Konfrontation die Konzentration aufs Wesentliche in der Schmalz-Überschreibung. Die lässt naturgemäß viel weg, vor allem den kompletten zweiten Teil, der bei Hebbel Kriemhilds Rache heißt. Tatsächlich haben sich bei Schmalz die beiden jeweils auf ihre Art von den Männern verratenen Frauen schon vorher verschwestert. Um die beiden Frauen und den Familienclan herum hat Ferdinand Schmalz viel Schicksal gestrickt. Zum einen durch die Nornen, jene Frauen, die die Fäden in den Händen halten zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Hier in Berlin bündelt Ulrich Mattes alle drei Nornen und Brünhilds Vater Wotan. Neu ist hier, dass sich der Aufruhr von Brünhild und Kriemhild schließlich auch gegen ihn richtet, das Männersystem der Weltherrschaft, verkörpert durch den Obergott, hier Felix Göser, ist am Ende inklusive aller alten Geschichten von Helden. Das ist die Quintessenz der Hilden. Für die sehr kompakte Berliner Inszenierung von Markus Bothe hat Katrin Frosch alle und alles auf eine gekippte Scheibe gestellt, die ihrerseits auf der Drehscheibe des Theaters steht und auf der Rückseite Wald und totes Gerippe zeigt. Svenja Liesau als immer empörte Brünhild und Julischka Eichel als Kriemhild sind mitreißende Heldinnen, Eichel womöglich noch etwas filigraner, weil sie das langsame Erwachen mitzuspielen hat, das zum weiblichen Widerstand führt. Das burgundische Quartett der Mannsbilder, Siegfried eingeschlossen, hat derweil recht viel Lächerlichkeit zu liefern, bekommt dafür aber von Justina Klimczyk quietschbunte Pelze über ähnlich farbigen Unterkleidern verpasst, dämliche Kerle als Augenweide, das immerhin dürfen sie noch sein. Die Hildensaga ist trotzdem ein starker Abend im Theater.
Sagt Michael Lages über die Hildensaga von Ferdinand Schmalz am Deutschen Theater Berlin. Volkhard Knigge, der vormalige Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, der hat 2017 schon Hausverbote für AfD-Mitglieder erteilt, weil manche unter ihnen von der NS-Zeit als Vogelschiss der Geschichte und vom Berliner Holocaust-Mahnmal als Schande sprachen. Am 11. April 2020, einem Karsamstag übrigens, da stand Knigge allein auf dem Appellplatz zum Gedenken an die Befreiung des KZ am 11.04.1945. Corona verhinderte damals ein größeres Gedenken. Seit 3,5 Jahren ist nun Jens-Christian Wagner der neue Leiter. Er hat zuvor die Gedenkstätte Bergen-Belsen geführt. Mit ihm habe ich über den Zusammenhang von Gedenkstättenarbeit und Aufklärung gesprochen. Und damit beginnen wir eine Osterserie über Kultur und Demokratie, die in den nächsten Tagen fortgesetzt wird. Wie tragen Kultureinrichtungen zur wehrhaften Demokratie bei? Wo sind sie gefährdet? Jens-Christian Wagner habe ich zuerst gefragt, welche Angriffe auf die Demokratie und Gedenkstättenarbeit haben Sie zuletzt erlebt, direkt und indirekt?
Angriffe auf Gedenkstättenarbeit sind ja nichts Neues. Tatsächlich erfolgt das in Schüben, in einer Art Wellenbewegung, wobei man deutlich feststellen muss, dass die Wellenbewegung sich insgesamt nach oben bewegt, auch wenn es dann immer mal wieder ein Wellental gibt, das etwas niedriger angesiedelt ist. Aber insgesamt nehmen Angriffe auf die Gedenkstättenarbeit zu, wie insgesamt in der Gesellschaft nach meinem Empfinden das Bewusstsein dafür nachlässt, welche Relevanz die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen für unsere demokratische Selbstverständigung hat.
Sie sammeln Hass-E-Mails und dokumentieren auch Schmierereien?
Ja, natürlich wird das gesammelt und immer wenn wir der Meinung sind, dass eine Beleidigung, eine Schmiererei oder dergleichen strafbar ist, dann wird das an die Polizei weitergegeben, die dann entsprechend Ermittlungen aufnimmt. Und das ist die ganze Bandbreite von Angriffen auf Gedenkstättenarbeit. Das sind Hassmails, das sind beschimpfende Anrufe, das sind Hasskommentare auf unseren Social-Media-Kanälen bis hin zu Schmierereien oder auch dem Umstand, was in den letzten Jahren öfter passiert ist, dass Gedenkbäume für Häftlinge der Konzentrationslager in Mittelbau-Dora und im Buchenwald abgesägt werden.
Herr Wagner, wem gehört die Gedenkarbeit? Wem gehört Buchenwald? Wem gehört das Gedenken?
Zunächst mal muss man sagen, gehört Buchenwald vor allen Dingen denjenigen, die Buchenwald als Häftlinge erleiden mussten. Sowohl im Konzentrationslager Buchenwald als auch im darauf anschließenden Speziallager Buchenwald, das von den sowjetischen Besatzungstruppen geführt wurde. Und in einem weiteren Zugriff muss man sagen, dass Buchenwald, dass die Geschichte gewissermaßen der Wissenschaft gehört, beziehungsweise den gesellschaftlichen Debatten darüber, was Geschichte für uns bedeutet. Das sind auch politische Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft, die nach Möglichkeit wissenschaftlich fundiert betrieben werden müssen.
Was Geschichte für uns bedeutet, sagen Sie, damit kommen wir zum Kern unseres Gesprächs, nämlich der Frage nach der Bedeutung der Kultur, der Geschichte, auch der Gedenkstättenarbeit für die Demokratie. Was kann Gedenkstättenarbeit für einen mündigen Bürger, für eine mündige Demokratie leisten? Oder umgekehrt gesagt, was würde verloren gehen, wenn sie beschnitten würde?
Die Hauptfunktion der Gedenkstättenarbeit sehe ich eigentlich in der historisch-politischen Bildung, in der Aufklärung, wenn man das so sagen möchte, über die Vergangenheit, insbesondere über die Verbrechen, die im Nationalsozialismus begangen wurden. Unsere Aufgabe ist es, immer wissenschaftlich korrekt, wissenschaftlich basiert und quellengestützt, zunächst mal aus der Geschichte herauszuarbeiten, wie es zu diesen Verbrechen gekommen ist. Und dann können wir Gegenwartsbezüge herstellen und fragen, welche habituellen, welche historischen, welche politischen Handlungsmotive vielleicht heute auch noch ihre Wirkung entfalten, die vor 80 oder vor 90 Jahren zu den nationalsozialistischen Verbrechen geführt haben.
Nehmen die geschichtsrevisionistischen Umdeutungsversuche zu?
Ja, und das kann man sehr, sehr deutlich beziehen auf die AfD, aus deren Reihen wirklich notorisch Angriffe gegen die Gedenkstättenarbeit und Ressentiments gegenüber einer kritischen Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen vorgetragen werden. Aber nicht nur aus der AfD, sondern auch aus dem, was Björn Höcke das vorpatriotische oder das patriotische Vorfeld nennen würde. Also das Milieu der Montagsspaziergänger, auch der Pandemieleugnung, die ja auch eine sehr starke Wissenschaftsleugnung gewesen ist, die Reichsbürgerszene und so weiter und so fort. Und aus diesem Milieu werden wirklich mit Werbe Angriffe gegen die Gedenkstättenarbeit wie unsere Erinnerungskultur in toto vorgetragen. Und das hat deutlich zugenommen.
Es gab bei den Querdenker-Demos ja auch welche, die sich gegen das November-Pogrom-Gedenken gerichtet haben und ausgerechnet an den Tagen stattfanden, ne?
Ja, oder denken Sie daran, dass auch Symbole, dass Symbole missbraucht werden, dass sie umgedeutet werden. Wir erleben ja auch eine Zeit der umfassenden Begriffsverwirrung, die im AfD, viele aus der AfD behaupten, die Nationalsozialisten seien in Wirklichkeit Linke gewesen, weil sie ja Nationalsozialisten waren, was natürlich völliger Humbug ist. Die Linke, nämlich Sozialdemokraten und Kommunisten, waren die ersten Opfer der Nationalsozialisten. Die Nazis waren eine antisemitische, völkische, rechtsextreme Bewegung. Daran gibt es keinerlei Zweifel. Und hier wird aus diesem Milieu, sowohl aus der AfD, aber auch von Montagsdemonstranten und so weiter, auch aus dem Milieu der PandemieleugnerInnen, ein begriffliches Nebelkerzenwerfen veranstaltet, mit dem Ziel, zu einer kompletten Begriffsverwirrung zu führen und letzten Endes dann aber auch die eigenen Bezugslinien und ideologischen Querschnitte, ideologischen Überschneidungen zur NS-Ideologie, die es gibt bei allen Unterschieden zum historischen Nationalsozialismus, zu verwischen.
Was kann Kultur, und damit schließe ich Gedenkstättenarbeit jetzt ein, auch wenn Sie Wert darauf gelegt haben, während unseres Gesprächs den wissenschaftlichen Nutzen hervorzuheben und die wissenschaftlich-geschichtliche Arbeit in den Vordergrund zu stellen, was kann Kultur dazu beitragen? Ich glaube, von Pflichtbesuchen in Gedenkstätten halten Sie nichts, oder?
Nein, Pflichtbesuche in Gedenkstätten halte ich für kontraproduktiv. Ein ganz wesentlicher Grundsatz der politischen Bildung, und dazu gehört auch die historisch-politische Bildung, ist die Freiwilligkeit. In dem Augenblick, wo wir anfangen, jemanden zu verpflichten, sich mit den NS-Verbrechen auseinanderzusetzen, kann das eigentlich nur in Abwehr enden. Und das sind auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, zum Beispiel in DDR-Zeiten, als es diese verpflichtenden Besuche gab. Zumal in diesen Zeiten natürlich Gedenkstättenarbeit auch noch sehr stark ideologisch aufgeladen gewesen ist. Nein, mit Pflichtbesuchen kann ich nichts anfangen. Zur Frage nach der Kultur. Die Aufgabe von Kultur ist es ja unter anderem auch, gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Insbesondere auch über die Frage, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Und bezogen auf die Gedenkstätten muss man sagen, dass man an den Gedenkstätten ehemaliger Konzentrationslager oder auch anderer NS-Verbrechen lernen kann, in welcher Gesellschaft wir nicht leben wollen und wozu Ausgrenzung, wozu Antisemitismus und Rassismus führen. Dazu können wir tatsächlich einen großen Beitrag leisten im Sinne einer Menschenrechts- und Demokratieerziehung in unserem Land.
Ja, das ist ein wichtiges Stichwort, Grundrechte, Menschenrechte. Würden Sie mitgehen, wenn ich folgenden Dreischritt zum Schluss unseres Gesprächs wage? Gedenkstättenarbeit ist Geschichtsarbeit, ist Grundrechtsarbeit?
Ja, da würde ich mitgehen. Aber wichtig ist, dass wir den Gedenkstätten nicht eine sehr allgemeine Form der Menschenrechts- und Demokratieerziehung aufstülpen, so wichtig Menschenrechte und Demokratie auch sind, sondern dass wir zunächst mal wissenschaftlich fundiert und quellengestützt uns mit der Geschichte selbst auseinandersetzen und fragen, warum die meisten Deutschen bis 1945 bereitwillig mitgemacht haben. Das ist ja leider so. Es war nur eine sehr kleine Minderheit der Deutschen im Widerstand oder hat sich den Verbrechen entzogen. Und wenn wir dann die verschiedenen Motivationsstränge durchdeklinieren, die zum Mitmachen geführt haben, das sind Ideologien der Ungleichwertigkeit, Verheißungen der Ungleichheit. Es waren natürlich auch Indoktrination, Gewöhnung, insbesondere aber auch Kriminalisierung der Ausgegrenzten. Den Deutschen wurde erzählt, KZ-Häftlinge seien gefährliche Verbrecher, vor denen sie geschützt werden müssten. Und wenn man sich diese Punkte ansieht, dann wird man feststellen, dass mehrere dieser Motivationsstränge, die zum Mitmachen im Nationalsozialismus geführt haben, gar nicht genuin nationalsozialistisch bedingt sind, sondern auch heute ihre Wirkung entfalten. Das heißt, wir müssen sauber aus der Geschichte herausarbeiten, wie die Verbrechen funktioniert haben. Und dann können wir Gegenwartsbezüge herstellen und uns mit heutigen Formen der Menschenfeindlichkeit und des Rassismus und Antisemitismus beschäftigen und damit letzten Endes vermitteln, welchen Wert Demokratie und Menschenrechte für uns haben.
Sagt Jens Christian Wagner, er ist der Leiter der Thüringischen Gedenkstätte Buchenwald. Und morgen hören Sie in der Reihe über Demokratie und Kultur Hasko Weber, das ist der Intendant des Nationaltheaters Weimar. Ihn einen politischen Konzeptkünstler, der vor 5 Jahren gestorben ist, zu nennen, verkennt vielleicht die Vielfalt des Werks von Lothar Baumgarten. Dazu zählen nämlich Fotos, Filme, Wandbeschriftungen, Objekte und Installationen als Ergebnis von forschungsbasierten umfänglichen Reisen. Das Wuppertaler von der Heydt-Museum zeigt eine Ausstellung über den deutschen Künstler aus der Sammlung des Kunstbuchverlegers Lothar Schirmer. Baumgarten studierte in den 60er Jahren bei Aktionskünstler Josef Beuys an der Düsseldorfer Kunstakademie und seine Werke kreisen häufig um Fragen nach eigenem und Fremden. Mehrfach war Lothar Baumgarten Documenta-Teilnehmer, gewann einen Goldenen Löwen bei der Biennale von Venedig 1984. Wie sehr der europäische Blick auf fremde Kulturen seine Arbeit prägt, das sah für uns Georg Imdahl in Wuppertal.
Seine Reisen begannen zuerst im Kopf. Von Anfang an waren sie von einem hohen Ethos getragen, dem Bewusstsein dafür, dass der Eurozentrismus nicht die einzige Sicht auf die Welt sein kann. Davon zeugen 50 Adlerfedern an einer Wand des Wuppertaler von der Heydt-Museums. Eine jede trägt den Namen einer indigenen Gesellschaft in Nordamerika, Iowa und Delaware etwa, oder Blackfoot und Choctaw. Eine einzige Feder bleibt weiß. Sie steht für all die Namen, die in dem Arrangement von 1974 nicht genannt sind. Wenige Jahre später sollte sich Lothar Baumgarten dann tatsächlich auf Reisen ins Amazonasgebiet begeben. In der Hochebene der venezolanischen Gran Sabana spürte er schamanischen Geistern nach, die sich in den Felsen der Tafelberge und den Kaskaden der Flüsse aufhielten. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen Landschaften von erhabener Weite. Darin bekundet sich ein versierter Fotograf. Doch Baumgarten begnügte sich nicht mit bestechenden Bildern. Er vertiefte sich in die Lebensweisen der Völker in der Savanne, musste 2014 aber ernüchtert feststellen, die Gier nach Gold und Diamanten und das Kapital in den Händen der Spekulation seien längst in die Region eingebrochen. 1978 integrierte sich Baumgarten 1,5 Jahre lang in Venezuela am oberen Orinoco in die Gemeinschaft der Yanomami, um sich voll und ganz auf das dortige Dasein einzulassen. Er suspendierte gleichsam seine europäische Identität und versuchte, sich einer völlig anderen, entlegenen Kultur anzugleichen.
Er war sich bewusst, dass er als weißer Europäer in eine nicht weiße Gemeinschaft tritt. Er hat das respektiert und ernst genommen. Ihm war klar, dass es nicht objektiv sein kann, dass es auch nicht authentisch ist, wenn er da Teil wird und damit auch die Gemeinschaft verändert.
So Anna Storm, Kuratorin der Ausstellung, aber Baumgarten kam eben keineswegs als Tourist in den Amazonas, sondern als forschender Künstler. Sein Ziel bestand darin, seine industriell geprägte Kultur und damit auch das Verhältnis des eigenen zum Fremden zu reflektieren. So wird er heute als früher Anthropologe in der zeitgenössischen Kunst bezeichnet. Er gilt als Vorreiter der Debatten um den Kolonialismus bis hin zu Fragen der Restitution. Ein gewisser Humor war Baumgarten übrigens auch von Anfang an zu eigen, dann etwa, wenn er 1968 noch Student von Josef Beuys in der Düsseldorfer Kunstakademie einige Stauden Grünkohl in einem Foto täuschend echt als Urwald aussehen lässt. Mit einer kleinen Anzahl an Fotografien, Objekten und Büchern macht die Ausstellung eine hochsensible, sparsame Ästhetik erkennbar, in der Baumgarten schon 1969 die Feder als Ausdrucksträger entdeckt. So in einem blauen Tuch mit drei Arara-Federn in schillerndem Rot und Blau von einem Papageien. Später sind es Adlerfedern, mit denen Baumgarten die Einfühlung in eine andere Kultur anregt. Geschickt ortet das von der Heidt Museum einige Objekte Baumgartens in die neu präsentierte Sammlung ein. Besonders sinnfällig gerät die Zusammenschau mit dem postimpressionistischen Maler Paul Gauguin und seinem Stillleben mit exotischen Vögeln, denn Gauguin hatte sich in der Südsee nicht sonderlich darum bemüht, den Blick des weißen Europäers auf der Suche nach Exotik zu überwinden. Indem Baumgarten aber in gewisser Weise ebenfalls von außen in fremde Kulturen eindrang, setzt er sich damit aus heutiger Warte nicht selbst der Kritik aus.
Kritik ist sicherlich möglich und es ist auch gut, darüber nachzudenken und zu fragen, gibt es da kritische Ansatzpunkte und vielleicht gibt es die auch.
So Kuratorin Storm. Jedoch,
je mehr ich Baumgarten über seine Kunst kennengelernt habe und diese Feinsinnigkeit, die Sensibilität entdeckt habe, die er an diese Objekte, an die Menschen, an die Kulturen herangetragen hat, würde ich eigentlich sagen, dann ist die Kritik am Ende nicht begründet.
Ein Beitrag von Georg Imdahl über Luther Baumgarten zu sehen im von der Heidt Museum Wuppertal. B, B, B. In der Musikwelt wird das Kürzel gerne eingesetzt für Bach, Beethoven und Brahms. Ein viertes B, das wäre dann vielleicht noch Bruckner, Anton. Der hat 200. Geburtstag und wird in Österreich überall stolz gefeiert. Sein persönlicher Taschenkalender sowie die 9 Sinfonien sind in der Wiener Sonderausstellung zu sehen und die heißt Anton Bruckner, der fromme Revolutionär. Im Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek kann der Reformer, der Traditionalist und Katholik in Münzen und Originalmanuskripten eingehend bestaunt werden. Der klanggewaltige Sinfoniker, der Wagner-Verehrer, der spätromantische Chormotetten und Messvertonungen schrieb, wird in seinem Heimatbundesland Oberösterreich das ganze Jahr gefeiert. Im Stift St. Florian, wohin er als Sängerknabe von der Mutter gesteckt wurde, wirkte er später als Stiftsorganist, in den 50er und 60er Jahren dann in Linz als Domorganist. Ihn zum sinfonischen Vorbeter allerdings zu verengen oder gar selig zu sprechen, wie manche Kleriker befürworten, das wird dem österreichischen Komponisten kaum gerecht. Silke Hane sah eine umfangreiche Ausstellung in Wien.
Der Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek ist eine monumentale Halle im Barockstil und damit die perfekte Kulisse für eine Ausstellung über Anton Bruckner und seine monumentale Musik. Zum 200. Geburtstag des Österreichers stellt die Nationalbibliothek in Wien ihre umfassende Sammlung von Handschriften und Fotos aus Bruckners Leben aus. Und zum ersten Mal alle 9 Sinfonien des Komponisten, der ein Spätberufener war, erklärt die Kuratorin der Ausstellung Andrea Harrand.
Ende 30 ist er erst als Komponist wirklich tätig geworden. Er hat vorher schon komponiert, aber danach sind dann erst größere Werke entstanden, wie seine Messe in D-Moll und seine erste Symphonie zum Beispiel.
Der Umzug nach Wien und die neue Karriere waren ein großer Schritt für den Mann aus kleinen Verhältnissen. Ein Schritt, den er sich nicht leicht gemacht hat. Bruckner steigerte sich dermaßen in seine Zweifel hinein, dass er 1867 in einer Heilanstalt landete. Von dieser Phase zeugt ein Brief in der Ausstellung, den Bruckner an seinen Förderer Johann Herbeck schrieb.
Bitte innigst retten Sie mich, sonst bin ich verloren. Jetzt ist der Zeitpunkt Ihres Wirkens und Ihrer Macht.
Zeit seines Lebens legte Bruckner nervöse Ticks an den Tag, zum Beispiel einen Zählzwang. Seine ausgestellten Notizbücher zeugen zudem von einem Hang zum wiederholten Gebet.
Und da haben wir hier ein sehr schönes Beispiel. Hat er täglich aufgeschrieben, was er gebetet hat, und zwar mit Abkürzungen. V ist Vater unser, A ist Ave Maria, und die Stricherl darunter bedeuten, wie oft er das gebetet hat. Der hat das eben festgelegt, wie oft er das gebetet hat, und ja, das war in ihm drinnen. Ist natürlich dann in späteren Jahren auch ein bisschen zur Manie geworden.
Diese etwas zwanghafte Frömmigkeit steht in Kontrast zu Bruckners Rolle in der Musikwelt, die damals geteilt ist zwischen konservativen Komponisten wie Brahms und den Fortschrittlichen um Richard Wagner. Bruckner zählt zu den Fortschrittlichen. Wagner verehrt er und widmet ihm sogar seine dritte Sinfonie. Die Bewunderung beruht nicht auf Gegenseitigkeit, auch wenn die beiden sich kannten.
Wagner hat ihn dann auch zu den Festspielen 1876 eingeladen. Und Wagner hat gesagt, ja, ich führe ihre Werke auf, ihre Symphonien, was er natürlich nie getan hat und auch nie getan hätte. Aber Bruckner hat das geglaubt.
Anders als von Richard Wagner ist von Bruckner nicht überliefert, dass er sich je antisemitisch geäußert hätte. Dennoch vereinnahmte der NS-Staat auch Bruckners Musik. Seinen strengen Katholizismus ließen die Nazis unter den Tisch fallen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Seite Bruckners von seinen Verehrern wieder besonders betont. Erst Ende der 1970er Jahre kehrte die Bruckner-Forschung zurück zu den Quellen, um den wahren Bruckner zu erfassen. Ein frommer Charakter, zu dem sein Werk bis heute nicht ganz passen will.
Klanggewaltige Sinfonik von Anton Bruckner. Seine Ausstellung über ihn, der fromme Revolutionär, sah für uns Silke Hane in Wien. Der US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Louis Gossett Jr. ist gestorben und an ihn erinnert Adalbert Sinjavski jetzt in den Kulturmeldungen.
Gossett Jr. war der erste schwarze Schauspieler, der mit einem Oscar für die beste Nebenrolle geehrt wurde. Und zwar 1983 im Film Ein Offizier und Gentleman an der Seite von Richard Gere. Louis Gossett Jr. sagte einmal in einem Interview, seine Auszeichnung mit dem Oscar habe nichts daran geändert, dass er nur Nebenrollen bekommen habe. Er setzte sich bis zuletzt für die Überwindung der Gräben zwischen Weißen und Schwarzen in den USA ein. Heutzutage bleibe einem nichts als Liebe und gegenseitiges Verständnis. Ohne das könne man nicht überleben, sagte er.
Well, it's come to the place today where there's nothing left but a mutual love and understanding of one another. We can't survive without one another.
Seine Schauspielkarriere begann Gossett Jr. im Alter von 16 Jahren mit seinem Debüt am Broadway, der Durchbruch. Im Fernsehen gelang ihm in den späten 70ern mit der Rolle des Geigers Fiddler in der preisgekrönten Serie Roots, in der es um die Sklaverei geht. Gossett wurde 87 Jahre alt. Der Antijudaismus, also die christlich begründete Ablehnung des Judentums, erlebt in Deutschland aktuell eine Renaissance. Das beobachtet die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Miriam Wenzel. Der Antijudaismus nahm seinen Anfang schon in der Antike. Demnach wurde jüdischen Menschen von Christen vorgeworfen, sie würden Jesus nicht als Messias anerkennen. Zudem beschuldigte man sie des Gottesmordes. Vor diesem Hintergrund wurden Menschen jüdischen Glaubens schon früh diskriminiert und verfolgt. Museumsdirektorin Wenzel sagte in unserer Sendung Information und Musik:
Wir kriegen ja seit Jahren die Statistiken, dass Antisemitismus ansteigend ist. Und er ist eben ansteigend aus verschiedenen Richtungen. Die zentrale Grundlage für Antisemitismus ist das, was die Mehrheit der Gesellschaft denkt. Und die Mehrheit der Gesellschaft ist kulturell nach wie vor geprägt von der christlichen Judenfeindschaft. Und in Zeiten, wo Hass und Hetze zunimmt und man nach einfachen Schuldigen sucht, nimmt Antisemitismus zu. Und eben gerne tritt wieder der christliche Antijudaismus mehr zutage.
sagte Miriam Wenzel im Deutschlandfunk. Das Interview finden Sie in der DLF Audiothek-App. Englischsprachige Popmusik ist in den vergangenen Jahrzehnten einfacher und zorniger geworden. Das ist das Ergebnis einer breit angelegten Untersuchung von Songtexten, die im Fachblatt Scientific Reports veröffentlicht wurde. Forscherinnen und Forscher aus Österreich und Deutschland hatten dafür spartenübergreifend Musik der Jahre 1980 bis 2020 analysiert. Demnach würden Textelemente in jüngster Zeit häufiger wiederholt. Refrains nehmen einen größeren Raum rein als früher.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Zelniawski am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit dankt Michael Köhler. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, ein Thema dort natürlich die Karfreitagsprozession in Jerusalem im Zeichen des Gazakrieges.